Weihnachten neu erleben. Ein Hörbuch-Adventskalender, gelesen von der Familienkirche.
Und der Christengemeinde Ecclesia in Langenfeld. Tag 11. O du Fröhliche, ein Fest der Familie. Mit dem Lied, von dem uns Esther gestern schon vorgelesen hat, beginnen wir nun das neue Kapitel. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Diese Worte erklingen jedes Jahr an Heiligabend bei den Menschen, die einen Weihnachtsgottesdienst besuchen oder zu Hause noch am Christbaum singen. Oder aber die per Livestream den Gottesdienst verfolgen. Auch das ist in Langenfeld am Heiligabend ab 16 Uhr möglich. Und danach ist das vielleicht der Moment, in dem Oma und Opa, wenn sie denn dabei sind, mit den Enkelkindern Klavier oder Flöte spielen. Und ja, dieses Jahr ist vielleicht so manches anders. Irgendwie tun diese Weihnachtslieder aber gut. Wenn sie erklingen, werden die weihnachtlichen Gefühle in uns geweckt, nach denen sich die meisten von uns auch sehnen. Wenn wir ehrlich sind, sehnen wir uns nicht nur an Weihnachten an diese Gefühle. Wir können es lieben oder hassen, aber an Weihnachten sind Menschen meistens freundlich, die sonst fast immer schlechte Laune haben. An Weihnachten grüßen Menschen einander, die sonst unbeachtet aneinander vorbeigehen. An Weihnachten lachen Menschen, die sonst zum Lachen in den Keller gehen. Weihnachten macht etwas mit uns. Weihnachten erinnert uns daran, dass es besser sein kann, als es ist. Dass wir uns an vieles im Leben gewöhnt haben, weil wir uns daran gewöhnen mussten. Aber dass es eigentlich nicht das ist, wonach wir uns im Leben gesehnt hätten. Und genau darum sind die wichtigsten weihnachtlichen Stimmungen für viele Menschen auch so ambivalent und anstrengend. Und genau darum reisen über Weihnachten viele auch an die unterschiedlichsten Orte, an denen es keinen Schnee, kein Weihnachtsmann und keine Weihnachtslieder gibt. Zum Beispiel in die Karibik oder nach Australien. Auch dieses Jahr ein Problem. An Weihnachten ist nicht alles Gold, was glänzt. Bei keiner Familie und bei keinem Menschen, auch nicht bei denen, die die drei Verse von O du Fröhliche auswendig trällern können, vorwärts und rückwärts. Auch wenn das Lametta am Weihnachtsbaum glitzert, bedeutet das nicht automatisch, dass es auch im Herzen der einzelnen Menschen eine fröhliche, selige, gnadenbringende, eben eine glänzende Zeit ist. Paradoxerweise können wir uns gerade am Fest der Liebe und der Familie besonders allein fühlen. Kennen Sie den allgemein gefeierten Werbeclip von Edeka aus dem Jahr 2015 unter dem Titel Heimkommen? Da ist ein liebenswerter Großvater und er muss das Christfest wie in den Jahren davor allein verbringen, weil alle Kinder und Enkel keine Zeit haben. Gemeinsam vor seinem Weihnachtsfestessen sitzend heckt er dann einen Plan aus. Er schreibt an alle seine Kinder Briefe mit seiner eigenen Todesanzeige und lädt aus diesem Anlass alle zu einem Familientreffen ein. Erschüttert lassen die Kinder mit ihren Familien alle stehen und liegen und fahren zur Wohnung des Großvaters. Und was sehen sie da? Eine festlich gedeckte Tafel, als hätte jemand auf sie gewartet. Und tatsächlich kommt auch schon der gute Opa mit der Entschuldigung um die Ecke, er wolle doch nur alle einmal wieder zusammenbringen. Und es gibt ein fröhliches Wiedersehen. Weihnachtsgeschichten wie diese gibt es nicht ohne Grund in 1000 Varianten. Sie berühren uns tief in der Seele, sie tun gut und zeigen uns, was wirklich wichtig ist. Doch letztlich sind so fröhliche und selige an Weihnachten ja, nicht der wirkliche Kern. Und was ist, wenn wir nicht mehr so Weihnachten feiern können wie in den Vorjahren? Doch was hat den Schreiber eigentlich damals so fröhlich gestimmt? Fragen wir doch mal nach. Aus der Tragödie. O du Fröhliche ist wohl eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtsliedern. Es stammt aus der Feder von Johannes Daniel Falk, der von 1768 bis 1826 lebte. Er selbst wurde in arme Verhältnisse hineingeboren. Mit erst 10 Jahren wurde er aus der Schule genommen und in die Perückenwerkstatt seines Vaters gesetzt, um ein, wenn auch nicht gerade begeisterter Perückenmacher zu werden. Gesponsert durch den Stadtvater von Danzig wurde ihm schließlich doch der Besuch eines Gymnasiums ermöglicht und er durfte sich am Ende sogar als der beste Absolvent seines Jahrgangs bezeichnen. Dieser Abschluss ermöglichte es ihm zu studieren. Als er Danzig für sein Theologiestudium 1791 in Halle verließ, gab ihm jener Stadtvater von Danzig folgende Worte mit auf den Weg, die sein Leben entscheidend prägen sollten. Wenn ein armes Kind an deiner Tür klopft, vergiss nie, dass du selbst ein armer Junge warst. Mit diesem Versprechen zog er dann von zu Hause fort. 1815 war der Krieg gegen Napoleon zu Ende. Der Krieg hinterließ schwere soziale Folgen. Viel Krankheit, viel Tod und vor allem viel heimatlos gewordene, bettelnde und stehlende Kinder. Gleichzeitig traf Johannes Daniel Falk besonders ein harter Schicksalsschlag. Der inzwischen verheiratete Familienvater verlor 4 eigene Kinder an Typhus und erkrankte auch selbst schwer. Doch er überlebte. Nach überstandener Seuche erinnert er sich an die Worte des Stadtvaters und sein Versprechen in Danzig. Er verspürt den Ruf, für die vielen Kriegsweisen zu sorgen. Dies brachte ihn dazu, um die 30 Kinder in seiner eigenen Wohnung aufzunehmen und die Gesellschaft für Freunde in Not zu gründen. Die Zahl der Kinder stieg aber schnell an, bis auf knapp 500 Kinder. So errichtete er schließlich ein Rettungshaus. Dieses wuchs stetig, bis es sogar eine Schule sowie eine Sonntagsschule, eine Art Berufsschule für Lehrlinge und eine Nähschule für Mädchen umfasste, das zum Vorbild für das heutige Raue Haus in Hamburg wurde. Als die Tragödie um den Verlust seiner ersten 4 Kinder nicht groß genug ihn noch wäre, traf ihn noch der zweite Schlag. Weitere 2 seiner eigenen Kinder starben. Eins sagte ihm noch kurz vor seinem Ableben: Vater, Gott holt uns alle zu sich nach Hause, damit ihr Platz für die fremden Kinder habt. Und spätestens jetzt wird uns klar, dass dieser Mann nicht unter einer Käseglocke lebte, sondern ihm das Leben sehr hart zugesetzt hat. Man hätte jetzt gut verstehen können, wenn er an Gott gezweifelt hätte und ganz andere Lieder aus seiner Feder gekommen wären als »O du Fröhliche«. Er aber klammerte sich auch in der größten Not an sein Versprechen und an die Vision. Vermutlich war dies der Grund, warum er so bekannt war für seine gewaltfreie Pädagogik, die sich stark von dem zeitgenössigen Umgang mit Waisenkindern unterschied. Weiter noch, 1816 überraschte er zu Weihnachten alle Waisenkinder mit einem neuen Lied zur Melodie eines italienischen Schifferliedes. Ursprünglich schrieb er es für die 3 Hauptfeste des Kirchenjahres: Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Jede Strophe begann mit den Worten »O du Fröhliche« und schloss daran die Benennung der Festzeit an. »O du fröhliche Weihnachtszeit«, »Fröhliche Osterzeit«, »O du fröhliche Pfingstenzeit«. Erst später wurde das Lied ein reines Weihnachtslied in der Form, wie wir es heute kennen. Am Kühlschrank bedienen. Dieser Falk war innerlich gepackt von der Not der leidvollen Nachkriegszeit. Stellen wir uns ein Kind vor, das von Vater und Mutter verlassen durch die Straßen streunert und ganz auf sich gestellt versucht, das Leben zu bestreiten. In dieser Situation von jemandem beachtet und gesehen zu werden, ist das nicht auch oft unser Wunsch an einem Familienfest? Kennen Sie vielleicht auch die gut oft kaschierte Sorge, zu kurz zu kommen? Und obwohl wir im wohligen Wohnzimmer sitzen, ist da ab und zu eine innerliche, ungestillte Sehnsucht nach. Ja, wonach eigentlich? Mit solchen Gedanken war Falk also ebenfalls vertraut. Wie kam er dazu, solch ein fröhliches Lied zu schreiben, trotz dieser äußeren Umstände? Und zudem jede Strophe mit »Freue dich, o Christenheit« enden zu lassen? Schauen wir uns nochmal die Rolle von Falk an, in der er hineinschlüpfte, nämlich die eines Vaters für zahllose Waisenkinder. Woher brachte er die innere Stärke und die Kraft dafür auf? Für sowas brauchte er gute Vorbilder. Sicherlich trug sein eigener Vater etwas dazu bei, denn Väter können Söhne nicht nur durch das motivieren, was sie geben können, sondern auch durch das, was sie schmerzlich vermissen lassen. Auch der Stadtvater von Danzig, in gewisser Weise vielleicht ein Ersatzvater, hatte einen Anteil daran. Schließlich erlebte er in diesen Worten seinen Ruf, seine Berufung. Aber letztlich suchte und fand Johannes Falk dieses Vorbild in seinem Gott. Gott prägte sein Leben von Kindheit an. Diesen Gott hatte er selbst als Vater erlebt, und seine Barmherzigkeit und Gnade hatten sein Herz geformt. Wie ein Kind, das sich im eigenen Elternhaus wohlig und sorglos fühlt, sich ohne zu überlegen am Kühlschrank bedient, so wusste Falk, dass dieser göttliche Vater grundlegend gut ist und dass er sich voll Vertrauen an ihn wenden kann. Ja, er kannte und er liebte Gott als Vater, der sich nach seinen Kindern sehnt, nach all seinen Kindern, den wohlbehüteten Kindern und den weisen Kindern, den wohlerzogenen Kindern und denen, die keine Versorger und keine Beschützer haben und darum auf ihre Art gelernt haben, durchs Leben zu kommen. Den Vater, der sich danach sehnt, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt, siehe auch im 1. Timotheus 2, Vers 4, und diese Wahrheit ist einfach, Gott hat die Menschen lieb. Und zwar so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben erhält. Johannes 3, Vers 16. Vertraute Worte. Und jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben, nämlich bei Weihnachten. Johannes Falk hat durch sein von Glauben an Gott geprägtes Leben vielen weisen Kindern geholfen, in dieser damals nicht einfachen Zeit nicht verloren zu gehen, sondern im Leben Fuß zu fassen. Kinder, die keine Mutter und keinen Vater mehr hatten. Die fanden bei ihm ein neues Zuhause. Sie fühlten sich angenommen, weil sie aufgenommen und versorgt waren. Seine gewaltfreie Pädagogik trug zusätzlich zu dem liebevollen Erleben dieses Zuhauses bei. Die Kinder wussten sich geborgen und geliebt. Ein Kind erhält durch die Adoptiveltern eine komplett neue Perspektive, völlig unabhängig von seiner schwierigen Vergangenheit. Und genau dies ist der Wunsch des himmlischen Vaters, der eine Beziehung zu den Menschenkindern auf Erden sucht. In der Bibel findet sich die Aussage: Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Psalm 27, Vers 10. Dies zeigt uns klar die Bereitschaft von Gott, sich wie ein guter Vater um uns und um dich zu kümmern. Teil einer royalen Familie. In seinem Buch, das Max Lucado schrieb, heißt es an einer Stelle: Es gibt ungeplante Schwangerschaften, aber keine ungeplanten Adoptionen. Wussten Sie, dass durch Weihnachten eine riesengroße und geplante Adoption durchgeführt wurde? Vielleicht haben Sie schon über den Nachnamen dieses Buches, Oskar König, nachgedacht, der als Pseudonym für die vielen Autoren des Buches steht. Wie wir schon mal geschrieben haben, ist Oskar König ohne seinen Nachnamen erst einmal nur Oskar. Ein Oskar wie viele andere auf dieser Welt. Aber durch die Adoption von Oskar in der Familie König und in dieser königlichen Familie wird Oskar der Weise Teil der Familie König. Das ist seine neue Identität. Er ist jetzt Oskar König. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kinder gehört euch alles, alles, was Gott gehört. So hat es Gott gewollt. Kannst du gerne nachlesen, Galater 4, Vers 4 bis 7. Und damit ist gemeint, dass dieses Christkind für uns eine spezielle Art einer Adoptivsurkunde ist. Sie gibt uns die Chance, Teil einer neuen, einer größeren, einer göttlichen Familie zu werden. Damit sind wir nicht mehr Waisen, sondern ein Teil dieser Familie König.